DW Menschen und Märkte.
Zu viele Banken in Europa. Milliardenschäden durch Diebstahl. Alitalia wird arabisch und der Wettbewerb um die Sonneninseln der Karibik. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. In der Finanzkrise haben Europas Regierungen gewaltige Summen ausgegeben, um die Banken in der EU zu retten. Zu groß war die Angst nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Eine weitere Pleite könne das gesamte Finanzsystem gefährden. Die Rettungsversuche waren nicht nur teuer, sondern auch unnötig, legt eine neue Studie nahe. Denn in Europa gibt es schlicht zu viele Banken. Rolf Wenkel mit den Einzelheiten.
Europas Bankensektor ist nach Ansicht einer Gruppe von Wissenschaftlern zu fett und zu aufgebläht und stiftet volkswirtschaftlich so gut wie keinen Zusatznutzen. In der Studie stellen sich die Autoren die Frage, hat Europa zu viel Banken? Ist Europe overbanked? Angefertigt wurde sie im Auftrag des bei der Europäischen Zentralbank angesiedelten Europäischen Rates für Systemrisiken. Einer der Autoren ist Martin Hellwig, Leiter des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern.
Wir halten die Banken künstlich im Markt, mit Hilfe durch den Steuerzahler. Zweitens, in einigen Märkten sehe ich, dass Banken überhaupt nur überleben können, wenn sie zocken. Und wenn ich sehe, dass eine Bank das braucht, um zu überleben, dass sie sonst nicht die nötigen Margen verdienen kann, dann sage ich mir, in dem Markt ist was faul und es gibt zu viele Anbieter.
Die Banken in Europa sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer stärker gewachsen als die Wirtschaftsleistung. In einigen Ländern Europas übersteigen die Bankbilanzen die Wirtschaftsleistung eines Landes um das Vierfache. Zum Vergleich, die gesamte Bilanzsumme aller japanischen Banken beträgt rund 190% der japanischen Wirtschaftsleistung. In den USA sind es 145%.
Meine normale Einstellung ist, was vernünftig ist, weiß der Markt und wissen nicht wir. Wenn der Steuerzahler die Banken finanziert, wenn der Steuerzahler Banken künstlich am Leben hält, dann kann der Markt das nicht wissen, dann haben wir zu viele Banken. Die kritische Frage ist ja doch, wollen wir eigentlich, dass gut ausgebildete Physiker bei Banken Risikomodelle rechnen oder wollen wir, dass gut ausgebildete Physiker, sagen wir mal, darüber nachdenken, wie man das Problem der Lagerbarkeit von Strom etwas besser lösen kann, als wir das jetzt tun können.
Europas Bankensystem ist nicht nur größer, es ist auch mächtiger. Die Autoren der Studie zeigen, dass in Europa die drei größten Banken eines Landes in der Regel zwischen 65% und 75% des gesamten Bilanzvolumens ausmachen. In den USA kommen die drei größten Banken nur auf ein Gewicht von rund 25%. Trotzdem sind Banken wichtig für eine Volkswirtschaft. Sie liefern das Schmiermittel, das den Wirtschaftsmotor am Laufen hält. Doch irgendwann kommt der Punkt, wo das Gemisch zu fett wird und ein Bankensystem mehr volkswirtschaftliche Kosten verursacht als Nutzen stiftet.
Bei den großen europäischen Banken müssen wir feststellen, dass das, was wir uns normalerweise als Bankgeschäft vorstellen, Kundeneinlagen und Kredite für Unternehmen, speziell kleine und mittlere Unternehmen, dass das nur noch maximal die Hälfte ihres Geschäfts ausmacht. Bei vielen sogar deutlich weniger als das. Der Rest ist Investmentbanking, Derivate, Wertpapierhandel. Und bei diesen Dingen ist mir nicht immer klar, dass das volkswirtschaftlich wirklich so sinnvoll ist. Es gibt verschiedene Studien, die den Schluss rechtfertigen, dass bei diesen großen Banken zu viel an Ressourcen in diese Geschäfte reingeht und dass das letztlich auch für das Wirtschaftswachstum schädlich ist.
Immerhin hat sich seit 2008, seit der globalen Finanzkrise, vieles geändert. Sind Frühwarnsysteme etabliert worden? Ist die Bankenregulierung, die Bankenaufsicht verschärft worden? Neue Eigenkapitalregelungen sind eingeführt worden, Stichwort Basel III. Und zudem müssen sich die Banken ab und an einem Stresstest unterziehen. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass sich bei den Banken das einstellt, was die Autoren der Studie eine gewisse Therapiemüdigkeit nennen. Martin Hellwig indes lässt das nicht gelten.
Dass die Banken sich beschweren, Das gehört dazu. Eine alte Bauernweisheit, lerne klagen, ohne zu leiden. Ich könnte auf einen guten Teil dessen, was seit 2008 verabschiedet worden ist, verzichten, wenn die Banken gezwungen wären, deutlich mehr mit ihren eigenen Mitteln und deutlich weniger mit Schulden zu arbeiten. Basel III sollte besser genannt werden, Basel 2,01. Basel III lässt immer noch zu, dass Banken sich zu 97% ihrer Anlagen verschulden und nur 3% ihrer Anlagen mit eigenen Mitteln finanzieren. Und 3% ist auch in etwa das, was wir an Eigenmitteln bei den Banken, den großen Banken in Europa haben. Das ist aber auch das, was Lehman Brothers vor dem Konkurs hatte. Insofern, so viel hat sich nicht verbessert.
Das ernüchternde Fazit von Martin Hellwig, Rolf Henkel berichtete. Ladendiebe stehlen gerne Waren, die klein, aber relativ teuer sind. Smartphones etwa, Parfüm oder auch Rasierklingen. Durch Diebstahl entstand dem deutschen Handel im vergangenen Jahr ein Schaden von fast 4 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt das Handelsforschungsinstitut EHI. Andreas Braun berichtet.
Banden, die auf Bestellung arbeiten. Routinierte Täter, die auf einen Schlag gleich Warenmengen von großem Wert aus den Läden tragen. Das ist laut Handelsinstitut EHI die größte Sorge der Branche. Dabei sind Diebe nur für gut die Hälfte des Gesamtschadens von 3,9 Milliarden Euro verantwortlich. Fast 900 Millionen Euro gehen der Studie zufolge auf das Konto von Mitarbeitern. Lieferanten und Servicekräften werden weitere 300 Millionen Diebstahlschaden angelastet. Beliebte Klauartikel sind erfahrungsgemäß kleine, teure Waren wie Kosmetik, Rasierklingen, Brillen oder Smartphones. Um den Diebstahl nicht überhand nehmen zu lassen, steuern viele Unternehmen gegen. Dabei steht der Ausbau der Kameraüberwachung ganz oben auf der Maßnahmenliste, gefolgt von Schulungen der Mitarbeiter. Die wenigsten Diebe werden allerdings auf frischer Tat ertappt. Das Handelsinstitut EHI schätzt, dass täglich 85.000 Ladendiebstähle unentdeckt bleiben.
Etihad ist die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Airline ist seit 2003 im Geschäft und hat das Ziel, nicht nur am Golf, sondern auch in Europa zu wachsen. Vor 2 Jahren wurde Etihad größter Einzelaktionär bei Air Berlin, nach Lufthansa die Nummer 2 in Deutschland. Nun will Etihad fast die Hälfte der angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft Alitalia übernehmen. Aus Rom berichtet Tillmann Kleinjung.
In einer gemeinsamen Mitteilung bestätigen die italienische Fluglinie und Etihad Airways, dass man sich einig sei über den Zeitpunkt und die Modalitäten dieser neuen Allianz zwischen einer europäischen und einer arabischen Airline. Etihad ist bereits Großaktionär bei Air Berlin und wird sich mit 49% an Alitalia beteiligen. In den kommenden 4 Jahren will das Unternehmen aus Abu Dhabi 1,25 Milliarden Euro in die angeschlagene Alitalia investieren. Täglich fliegen die 140 Flugzeuge der ehemaligen Staatsairline 6-stellige Verluste ein. Etihad hat deshalb für seinen Einstieg Bedingungen gestellt und unter anderem von den Gläubigerbanken einen Schuldenschnitt verlangt. Darauf haben sich die großen Kreditgeber UniCredit und Intesa San Paolo offenbar eingelassen und verzichten auf ein Drittel der Verbindlichkeiten. Die anderen beiden Drittel sollen in Beteiligungen umgewandelt werden. Schwieriger sind die Verhandlungen mit den Gewerkschaften. 2251 Stellen sollen abgebaut werden. Bis zur Unterschrift unter den Vertrag mit Etihad muss sich Alitalia darüber prinzipiell mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt haben. Verkehrsminister Maurizio Lupi appelliert nun noch einmal an die Gewerkschaften. Ohne diese Allianz sei Alitalia verloren. In den letzten Jahren hatte sich die italienische Regierung gemeinsam mit den Gewerkschaften immer wieder gegen eine Übernahme durch ausländische Investoren gewehrt. Lufthansa und Air France hatten ein entsprechendes Angebot gemacht. Nun wehrt sich vor allem die deutsche Lufthansa gegen die neue europäisch-arabische Allianz und sieht darin eine unzulässige Teilverstaatlichung. Etihad ist eine Airline in Staatsbesitz und verfügt dank geringer Arbeitskosten und Einnahmen aus Ölquellen über enorme Wettbewerbsvorteile. Das letzte Wort über den Einstieg von Etihad bei Alitalia haben die Kartellbehörden.
Mit der sogenannten Energiewende will Deutschland Sonnen-, Wind- und Wasserkraft kräftig ausbauen. Das Kalkül, es ist gut für die Umwelt, macht das Land unabhängiger von Energieimporten und verschafft deutschen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie ihre Energietechnik international verkaufen. Letzteres funktioniert allerdings nicht wirklich, wie man derzeit in den Staaten der Karibik sehen kann. Dort liefern sich die Deutschen einen Wettbewerb mit der Konkurrenz aus China und ziehen oft den Kürzeren. Martin Polanski.
Am Karibikstrand. Die Sonne brennt, leichte Brise, das klare Wasser glitzert. Aber die entspannte Atmosphäre wird mancherorts gestört von Lärm. Auch hier in der Karibik brauchen die Menschen Energie und die wird fast ausschließlich gewonnen durch Erdöl. Verbrannt in größeren Kraftwerken und manchem kleineren Generator. Solarzellen und Windräder sucht man meist vergebens. Joseph Williams aus Jamaika war lange zuständig für Energiefragen in der karibischen Staatengemeinschaft CARICOM. Jetzt arbeitet er als Strategieberater.
That's the same question I pose all around the place, you know. How can we be dependent so heavily and yet?
Ich frage mich seit langem, warum wir so stark vom Erdöl abhängig sind, bei unseren guten Voraussetzungen für Erneuerbare. Aber viele Regierungen beginnen jetzt umzudenken. Allerdings gibt es zum Teil langfristige Verträge, die erstmal auslaufen müssen. Zudem ist mancherorts eine gewisse Scheu erkennbar, neue Wege zu beschreiten. Niemand weiß, ob es funktioniert und was das für die Staatsfinanzen bedeuten wird. Nicht einmal 5% beträgt der Anteil erneuerbarer Energien in den Karibik-Anrainerländern. Ein weitgehend unerschlossener, wenn auch kleiner Markt, das haben sowohl Deutschland als auch China erkannt. Deutschland versucht über die Entwicklungszusammenarbeit, die Karibikländer für die Erneuerbaren zu gewinnen. Immerhin 11 Millionen Euro fließen über Programme der staatlichen Entwicklungsorganisation GIZ in die Region. Dazu gehört Politikberatung, um etwa die gesetzlichen Grundlagen für Erneuerbare zu schaffen. Schulen und Krankenhäuser, zum Beispiel in Grenada und St. Lucia, werden mit Solarzellen ausgerüstet. Viele kleine Schritte. Daneben legt sich China schwer ins Zeug. Mit dem CARICOM-Mitgliedsland Guyana im Norden Südamerikas wurde vereinbart, ein großes Wasserkraftwerk zu bauen für eine 500 Millionen US-Dollar. Den Hauptteil des Geldes leiht Chinas Entwicklungsbank. Damit soll Guyana mit seinen 800.000 Einwohnern seine Energie zukünftig fast vollständig aus Wasserkraft gewinnen. Problem für Deutschland: Die Technologie Made in Germany gilt zwar als gut, aber auch als teuer. Andreas Christian Teuber von der GIZ spürt die Konkurrenz aus Fernost in der Karibik.
Durchaus ist hier bewusst, chinesische Ware ist nicht immer die erste Wahl. Nur wenn China massiv mit kompletten Finanzierungsangeboten kommt, dann ist es nachvollziehbar, dass möglicherweise hier vor Ort dann auf das chinesische Angebot zurückgegriffen wird, weil einem geschenkten Gaul schaut man dann halt nicht aufs Maul.
China dürfte sich in der Region auch deshalb ins Zeug legen, weil einige Länder über viele Rohstoffe verfügen. Guyana etwa hat Bauxit für die Aluminiumproduktion und Gold. Hier einen Fuß in der Tür zu haben, ist für das rohstoffhungrige China von Bedeutung. Das Energiewendeland Deutschland könnte da in der Karibik den Kürzeren ziehen, auch weil sich deutsche Firmen bisher eher zurückhalten. Eine Investition auf einer kleinen Karibikinsel erscheint nicht unbedingt attraktiv. Für Joseph Williams, den Energieberater aus Jamaika, steht aber fest, dass die Länder langfristig umrüsten werden. Der Klimawandel macht sich hier in der Region besonders bemerkbar. Mit den Wirbelstürmen wächst das Bewusstsein dafür. Aber letztlich geht es vor allem ums Geld. Die Energiekosten sind durch die ineffiziente Nutzung in der Karibik deutlich höher als anderswo. Das wird am Ende der Grund sein, warum es zu einem Wandel kommt.
Erneuerbare Energie in der Karibik, Martin Polanski berichtete. Damit sind wir am Ende der Sendung. Lea Klug in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.